Grüße euch sehr herzlich im Namen Jesu Christi. Ihm gebührt die Ehre. Er ist groß. Wir beten den Vater an. Wir beten den Sohn an. Ich habe mich in diesen Tagen beim Bibellesen, besonders mit der Chronik, aber auch mit dem Buch der Könige beschäftigt. Und mir fiel es immer wieder auf, wenn ein König und wenn ein Volk nahe beim Herrn war, dann haben sie ihn immer angebetet. Vorher hatten sie Götzen angebetet. Götzen, die eigentlich gar nicht existieren, diese Wesen. Im Grunde stecken dahinter Dämonen, so sagt es uns Paulus im Neuen Testament. Wer also einen Götzen anbetet, kann nicht Gott anbeten. Man kann nicht beides tun. Sehr oft hat es Israel versucht. In unserem Leben kommen manchmal Dinge hinein, die oft den gleichen Rang haben wie Jesus oder wie Gott. Wir verehren sie. Wir sagen das nicht, wir beten dich an. Aber wir verhalten uns oft so. Und das ist wichtig, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir den wahren Gott anbeten, dass Jesus wirklich groß ist in unserem Leben, dass er der Erste ist, dass er vorne ansteht und dass er in unserem Leben zu erkennen ist. Ich lese ein Wort aus der Offenbarung. Die Offenbarung wird eigentlich selten gelesen, es wird selten drüber gepredigt. Das habe ich immer wieder festgestellt, das höre ich in den verschiedenen Gemeinden, wo ich bin, dass man da wenig darüber hört. Aber in der Offenbarung wird uns vieles gezeigt, was wir sonst nicht erfahren in der Bibel, nämlich das Zukünftige. Und wir haben Verheißungen in der Offenbarung auch. Und deshalb sollten wir sie lesen. Ich lese zunächst Offenbarung Kapitel 1, von Vers 1 an bis Vers 3. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knechten Johannes kundgetan. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was er gesehen hat. Glückselig ist der, der liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Ich las wieder einige Erlebnisse von ehemaligen Muslimen, die zu Jesus Christus gefunden haben. Das interessiert mich sehr. Ich habe auch eine ganze Reihe unterwegs getroffen, die zu Jesus gefunden haben und die darauf bestehen und sagen, Jesus ist wirklich Gott. Und das Wort Gottes ist die Bibel und nicht der Koran. Ich las auch noch einmal von dem Bestseller-Autor Nabil Qureshi. Der ist sehr bekannt. Er hat sehr gelitten unter dem Islam auch, obwohl er Muslim war. Und er sagte, dass er zu Gott gebetet hat unter Tränen, dass er durch seine Schrift ihm zeigen möchte, wer nun wirklich Gott ist, Allah oder Jesus. Also er wollte die Wahrheit erfahren. Er hatte gehört, dass die Christen das und das glauben und er wurde hin und her gerissen. Und zunächst, sagt er, schlug ich den Koran auf. Es war das erste Mal, dass ich den Koran öffnete, um persönliche Führung zu erhalten, statt nur auswendig gelernte Abschnitte aufzusagen oder einen Imam um Erklärung zu bitten. Als ich ihn durchblätterte, erkannte ich, dass es dort keinen einzigen Vers gab, der mich in meinem Leid tröstete. Nichts sagte mir, dass Allah mich persönlich liebt, als der, der ich bin, und ich fand nichts, was mich trotz meines Versagens hätte trösten können. Und das stimmt auch. Ich selber habe den Koran sehr oft gelesen, um eben auch mit Muslimen sprechen zu können. Ich habe es auch im Ausland immer wieder getan. Und dann, sagt er, andererseits habe ich dann die Bibel aufgeschlagen und sie war voller Tröstungen. Und es war eine Bestätigung der Liebe Gottes zu mir, zu dem wahren Gott. konnte ich jetzt beten und ihn rühmen und ihn preisen. Und wie viele Male steht in der Bibel, glücklich ist, das finden wir im Koran nicht. Und wir haben vorhin von Michael es gehört, wie er gelesen hat, aus der Bergpredigt, glückselig sind die oder glücklich sind. Wir finden das schon im Alten Testament. In den Psalmen lesen wir es überall. Glücklich ist, wer eben bewusst auf der Seite des Herrn steht. Und das Glück zeigt sich auf mancherlei Art und Weise. Das bedeutet nicht, dass ich als ein glücklicher Christ immer ein Wohlbefinden habe, dass es mir immer so gut geht, dass ich immer genug Geld habe, dass ich immer gesund bin und dass jedermann gut zu mir ist, sondern es gibt auch gerade das Gegenteil. Und wir haben es gelesen, wir haben es gehört, glückselig sind die auch, die verfolgt werden, um Jesu willen. Und diese Leute erleben wir immer wieder. Gerade sehen wir das bei denen, die Muslime waren, zu Jesus gefunden haben und um des Glaubens willen ihre Heimat verlassen müssen, oft Jahre im Gefängnis machten und sie werden gequält um Jesu willen. Und sie nehmen es an und sie preisen Gott. Das kann nur einer, der von Neuem geboren ist, der den Geist Gottes hat und der wirklich Jesus im Herzen hat. Sonst kann man es nicht. Er sagte, die Bibel sprach direkt zu mir. Wir haben also von Michael gehört, 9 dieser Verheißungen und Seligpreisungen, die gerade gelesen wurden. Wer geistlich arm ist. Man spottete oft, auch meine Arbeitskollegen früher, naja, ihr seid ja geistig arm, also ihr seid so ein bisschen durchgedreht. Das ist nicht gemeint, sondern geistlich arm. Einer, der sagt, es reicht bei Gott nicht aus, ich kann nicht vor ihm bestehen, ich brauche einen Retter und ich nehme diesen Retter Jesus Christus an, der mich geistlich reich macht. Das ist damit gemeint. Und die sind glückselig, die das erkannt haben und dann auch dementsprechend handeln, nämlich Jesus ganz bewusst in ihr Leben hineinnahmen. Oder die da Leid tragen. Es gab auch einen Film über das Leidtragen und so weiter, aber da kam nur die äußere Not heraus bei den Menschen in der Welt. Hier geht es wirklich um die, die Leid tragen um Jesu willen. Die Welt wird nicht getröstet, weil sie es nicht trösten lässt. Aber die Menschen, die eben in der Nachfolge Jesu stehen, wir werden auch im Leid getröstet und wir werden getragen. Die Sanftmütigen. Sanftmütig kann nur einer sein, der wirklich Jesus Christus angenommen hat mit seiner Art. Oder die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Diesen Spruch hat man sehr oft politisch ausgelegt, besonders in Südamerika. Und man meinte, man müsste einen Aufstand machen gegen die Reichen. Das ist damit nicht gemeint, sondern hier geht es um die Gerechtigkeit, die mir fehlt, weil ich ein Sünder bin. Und da ist einer, der die Gerechtigkeit Gottes für mich erwirkt hat. Das ist Jesus. Und wer danach hungert und es annimmt, der ist glückselig. Oder die Barmherzigen, die eben Mitleid haben, auch mit den Verlorenen. Das ist wichtig. Christen sind auch missionarisch tätig. Sie sind Menschen, die barmherzig sind und auch helfen. Wir unterstützen, wir haben es ja heute Morgen gehört, nicht wahr, dass auch gerade Südamerika, das Ministerwohnsag, unterstützt wurde. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr da so barmherzig wart, auch an die Kinder im Heim denkt. Aber wir haben ja auch im großen Elendsviertel Speisung jeden Monat, manchmal bis 1000 Kinder und junge Mädchen oder Frauen, die erst 12 Jahre alt sind und Kinder haben. Ich habe das sehr oft erlebt, ich habe oft da drüben gepredigt und habe das eben miterlebt. Oder wer um Gerechtigkeit willen verfolgt wird. Da geht es nicht um die äußere Gerechtigkeit, dass ich ganz korrekt in diesem Leben bin, sondern um die Gerechtigkeit Gottes, die ich auslebe, die ich ausstrahle und die ich auch vielleicht einfordere, dass eben unser Volk so lebt, gerecht nach der Gerechtigkeit Gottes. Und glückselig seid ihr, die ihr verfolgt werdet um meinetwillen, die ihr geschmäht werdet, verlacht werdet, wo man hinter euch herredet, ach guck mal, da sind die Frommen und so weiter. Und wie viele, die wirklich angeklagt werden in manchen Ländern, da heißt es, sie hätten den Koran geschändet und so weiter. und sie lügen daran, heißt es hier. Jesus sagt, und wenn sie daran lügen, ihr habt das gar nicht getan, dann seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reich belohnt werden. Also hier werden wir vertröstet auf den Himmel. Nicht immer werden wir hier herausgerissen aus der Not, aus der Angst. Manchmal müssen wir drin bleiben, aber dann ist Jesus dabei. Und das steht im Koran nicht. Auch in anderen religiösen Büchern und anderen Religionen findet man das nicht. Also hier das letzte Buch der Bibel spricht auch davon. Und Johannes hat dieses Buch der Bibel aufschreiben müssen, dieses Buch der Offenbarung. Er wurde verfolgt um Jesu willen. Er wurde in die Verbannung geschickt auf die kleine Insel Patmos. Scheinbar eine Niederlage, römische Kaiser hatte das verfügt, er muss weg, den brauchen wir nicht. Aber hier hat Jesus Christus noch seine letzte Verfügung ihm preisgegeben, wie es mit dieser Welt geht, wie es mit Israel geht, wie es mit der Gemeinde Jesu geht, was auf sie wartet und wie wunderbar das sein wird und welches Ziel wir haben. Alles das wird in der Offenbarung ganz besonders gesagt. Und da wird uns gezeigt, wie die Gemeinde Jesu dann einmal den Herrn loben und preisen wird, in Vollkommenheit, aus allen Nationen, aus allen Zeiten. Und sie werden eins sein. Da wird es keine Differenzen unter ihnen geben, denn Jesus ist der Herr, er verbindet sie. Wunderbar. Es wird das gesagt, was eben ihm gezeigt wurde, nämlich was in Kürze geschehen soll. Das geht uns an. Wenn damals schon vor 2000 Jahren es heißt, in Kürze soll es geschehen, dann sind wir an dieser Kürze eben beteiligt. Wir sind ganz nah an dem, was der Herr erfüllt, nämlich seine Wiederkunft Jesu Christi, auch die Entrückung der Gemeinde. Auch das Antichristliche zeigt sich schon. Damals, vor 2000 Jahren, wurde schon gesagt, von Johannes auch, dass der Geist des Antichristen in dieser Welt ist. Nur der Geist, die Person muss noch kommen. Und diese Person kommt woher? Aus dem Abgrund. Das wird auch in der Offenbarung zweimal gesagt. Woher kam Jesus Christus? Er kam vom Himmel. Und er zog einen menschlichen Leib an. Und so wird der Antichrist auch eben ein Mensch sein. Aber er kommt im Grunde aus dem Abyssos, so heißt es dort, zweimal. Ja, warum sollte das alles aufgeschrieben werden? Nun deshalb, damit es einmal immer wieder gelesen werden kann und dass man es auch genau erfahren kann. Wenn man schriftlich hat, dann weiß man, das stimmt auch. Wenn man das nur so hört, dann sagt man, ach, vielleicht hat er was weggelassen, vielleicht hat er was ergänzt und hat übertrieben. Aber wir haben Gottes Wort schriftlich. Und das ist sehr interessant, wie Gott es eben so gemacht hat, nämlich er hat sein Wort wirklich schriftlich gegeben. Nehmen nur einige Stellen da heraus, nämlich Gott schrieb seine 10 Gebote einmal auf Stein, auf Steintafeln. Warum auf Stein? Ich weiß es nicht. Vielleicht deshalb, dass sie nicht verfaulen. Papier verfault, Leder auch. Oder damit sie nicht verbrennen. Und wir sehen, diese Steintafeln wurden nachher in die Bundeslade gelegt. Aber er hat sie geschrieben, damit man es immer wieder nachlesen kann. Es mussten Abschriften gefertigt werden. Die Könige Israels mussten auf dem Thron, neben dem Thron, eine Abschrift haben von dem, was Gott gesagt hat. Und immer wieder darin lesen, damit sie von daher geprägt werden, damit ihr Regierungsstil danach geprägt wurde. Das war also ganz, ganz wichtig. So müssen wir eigentlich die Bibel haben, immer wieder jeden Tag, damit wir von daher geprägt werden, weil wir vergessen, gerade in dem Geschäft, was wir zu tun haben heute, in dem Gejage, brauchen wir dieses. Jeden Tag auch die Bibel lesen. Schreibe dies zum Gedächtnis. So lesen wir das an einer anderen Stelle in 2. Mose 17. Sie hatten beim Auszug aus Ägypten einen Kampf zu bestehen, und zwar mit den Amalekitern, ein ganz fürchterliches Volk. Kampf erprobt, stark, gemein. Und Gott hatte ihnen einen wunderbaren Sieg gegeben durch die Gebetsgemeinschaft, Mose und Aaron und Hur. Sie beteten auf dem Berg und haben dementsprechend gebetet, wie die Situation im Kampf war. Und Gott schenkte wirklich einen Sieg. Und was sagte Gott zu Mose? Schreib dieses auf zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Einprägen, darum geht es. Immer wieder lesen, lesen, noch einmal lesen, damit unser Denken davon wirklich geprägt ist. Oder wir sehen es wie in den 5 Büchern Mose. Gott dem Volk Israel sagt, sie sollten das Wort Gottes aufschreiben, sichtbar, nämlich sogar auf die Türpfosten, auf die Wände. Da haben sie es gemacht. Man nennt das die Türpfosten, die Mesusa. Der Jude hat heute noch, wer fromm ist, und das sieht man in Israel ganz besonders, an den Türen und an den Pfosten solch eine längere Kapsel, ein bisschen schmal, und darin ist ein Teil aus dem Alten Testament drin. Und es sollte immer wieder sichtbar werden, hier, wir leben eigentlich von Gottes Wort her. Und der fromme Jude, er küsst diese Kapsel immer wieder, wenn er rausgeht, besonders, und wenn er reingeht. Ja. Also auch da sollte aufgeschrieben werden. Wie viele haben Bibelverse zu Hause stehen, entweder an den Kärtchen auf dem Tisch oder an der Wand hängen. Alles das, was daran erinnert, Gott redet zu mir. Ja, dann sehen wir, die Propheten schrieben auf, was Gott ihnen gesagt hatte. Oder sie ließen es schreiben durch ihre Schreiber. Gottes Botschaften an Israel und an die Völker oder die Heilsgeschichte wurde aufgeschrieben. Das, was Gott gesagt hatte oder was geschehen war. Verheißungen auch und so weiter. Und wir sehen, wir können das alles heute nachlesen. Und Bibelleser wissen mehr. Man meint ja immer, nicht wahr, dass die Wissenschaftler alles wissen und die Historiker und so weiter. Und ich profitiere davon. Ich lese gerne Bücher. Aber ich muss sagen, das Wichtigste und das Meiste wissen wir aus der Bibel. Das weiß die Welt nicht. Die Zeitungen schreiben von gestern, aber das ist vergangen, das ist alt. Die Bibel schreibt schon vom Morgen und vom Übermorgen und von Ewigkeiten her, was Gott tut. Und deshalb sollte uns die wichtigste Botschaft der Welt wirklich, wir sollten sie uns informieren, was steht darin, was hat Gott uns zu sagen und wir sollten danach handeln. Es ist Mut machen. Auch wer Heilsgewissheit haben will, wenn man nur nach dem Gefühl geht, ich habe es sehr oft erlebt, dass Leute, die sich bekehrt hatten, nach ein paar Tagen, manchmal nach ein paar Wochen, mutlos waren und meinten, sie wären keine Gotteskinder mehr. Gott hätte sie nicht mehr lieb. Warum? Sie hätten versagt. Natürlich versagt man. Aber ich bin noch Gotteskind. Und woher weiß ich das? Aus der Bibel. Und ich weiß auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, wir Gotteskinder, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das ist das Wunderbare. Das steht in der Bibel. Die Heilsgewissheit. Und auch Johannes sagt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12 und 13. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und dann in Vers 13. Ich habe euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist das Wunderbare. Es ist uns aufgeschrieben. Und deshalb sollten wir immer wieder die Bibel lesen, damit der Teufel uns nicht einfach eine Niederlage bereiten kann, sondern dass wir siegreich sind, das Haupt erheben können und sagen, Herr, ich habe gesündigt, ja, aber du hast mir vergeben, deine Liebe ist da. Und nun darf ich neu aufstehen und weitergehen in deinem Namen. Das ist das Wunderbare. Oder wir lesen noch an vielen anderen Stellen auch das Alte Testament, das uns viel zu sagen hat. Nämlich in Römer 15, Vers 4, da heißt es, sagt der Apostel Paulus, denn was im Alten Testament geschrieben ist, das ist uns geschrieben zur Lehre, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Da sehen wir Menschen wie Abraham oder David oder wen wir auch herausnehmen, Daniel, wie sie gelebt haben, auch wie sie versagt haben, wie sie in Sünde fielen, aber wie ihnen vergeben wurde, wie Gott bei ihnen war, wie er sie herausführte aus Not und so weiter. Alles das ist zur Ermutigung da. Lesen wir die Bibel noch intensiver. Und der Inhalt der Offenbarung eben, wir finden zunächst die sieben Sendschreiben, sieben Schreiben an sieben Gemeinden in der damaligen Zeit. Damals war die Türkei griechisches Land, und er schrieb an sieben Gemeinden. Das bedeutet auch Gemeinden in sieben Zeitaltern. Also auch heute haben uns die Sendschreiben aus der Offenbarung etwas zu sagen. Und der Heilsplan für die Endzeit wird hier ganz besonders entwickelt. Manches ist noch nicht ganz so zu verstehen. Wir müssen deshalb nicht spekulieren, da müssen wir vorsichtig sein. Aber es ist so mutmachend. Lesen wir deshalb. Nun möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was uns die sieben Verheißungen oder die sieben Seligpreisungen aus der Offenbarung zu sagen haben. Das eine habe ich schon gelesen. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3. Glückselig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Die sind glückselig. Welche? Nun, die lesen. Die es daheim lesen, die es hier vorlesen in der Gemeinde, die sind glückselig, weil sie den Auftrag Gottes erfüllen, weil sie Jesu Willen erfüllen. Wir sollen uns damit beschäftigen. Und weiter, die da hören. Man muss hören auch. Auch Prediger müssen hören. Ich bin so oft gesegnet worden, wenn ich eine Predigt hörte, manchmal von ganz einfachen Leuten, die keine Theologen waren. Aber das war vollmächtig. Das ging mir ans Herz und das hat mir weitergeholfen. Wunderbar. Manche sagen, ach, heute gehe ich nicht, nicht wahr? Heute bleibe ich lieber im Bett und so weiter. Wir versäumen immer den Segen Gottes, wenn wir nicht unter Gottes Wort gehen und wenn wir nicht die Bibel lesen. Beides müssen wir tun. Und weiter. Und wir sollen die Weissagung oder das, was gesagt wird hier, bewahren. Das heißt, wir sollen es lernen, behalten und ausleben. Das heißt es. Bewahren heißt, damit umgehen und es so ausleben, dass andere Leute das sogar merken. Leider wird in vielen Gemeinden da wenig drüber gesagt. Leider sind viele, viele Christen, die sich ganz selten mit der Bibel befassen, die kaum Bescheid wissen, die ihren Glauben nicht einmal definieren können. Wenn sie gefragt werden, was heißt denn eigentlich nun Glauben? Wie kann ich das machen? Ich habe selbst erlebt, dass Pfarrer gesagt haben, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht gehen Sie mal da und dahin. Gott sei Dank gibt es Theologen, die wirklich ein klares Wort haben und Menschen zu Jesus führen. Da habe ich genug auch von erlebt. Aber es ist manchmal schlimm, wenn man nicht den Weg klar geht. Und nun weiter. Die Zeit ist nahe. Wir leben in der Endzeit. Ich habe mich immer wieder damit befasst, mit dem, was die Bibel darüber sagt. Und ich will kein Spezialist sein und auch keiner, der nur über Endzeit redet. Wir haben andere Sachen ebenso zu bringen, das ganze Wort Gottes. Aber nun stecken wir einmal drin. Und wenn wir nun die Nachrichten sehen, ob in den Zeitungen, im Fernsehen oder irgendwo, und was so in der Welt geschieht und wie schlimm es wird und wie trostlos es aussieht, dann müssen wir sagen, wir leben in der Endzeit. Kriege, Kriegsgeschrei, die ganze Gottlosigkeit, die auf uns zukommt, mit der wir auch zu tun haben. Wir werden mehr und mehr angegriffen, wir werden mehr und mehr eingeengt. Und der Herr hat uns in diese Zeit hineingestellt, damit wir nicht verzagen, verzweifeln und sagen, ach Herr, warum lässt du das so? Nein, er hat so gewollt. Und wir sehen, wie viele gerade, ich komme wieder auf die Muslime, die zu Jesus fanden. Sie haben sich dort bekehrt, wo sie eben verfolgt wurden. Sie haben auch gewusst, wir werden verfolgt, wenn wir Jesus annehmen. Und sie haben es angenommen. Die wussten, es ist Endzeit und haben es angenommen. Nehmen wir es an. Auch wenn die Gottlosen um uns her uns niederschreien, wenn sie uns behindern. Denken wir daran, der Herr ist bei uns, er hat uns in diese Situation hineingestellt. Ein zweites. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, nämlich Offenbarung 14, Vers 13. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe. Glücklich sind die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist Gottes, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal oder ihren Werken, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das ist eine wunderbare Verheißung. Glückselig. Also die Stimme kam vom Himmel. Es war nicht irgendeine Stimme, auch böse Geister können reden, sondern hier ist Gott, der es mit seiner Stimme oder durch die Stimme der Engel sagen lässt. Schreibe es auf, sonst vergisst du es oder die anderen sollen es lesen. Es soll verbreitet werden. Es soll in die Bibel hinein. Glückselig sind die Toten, die von jetzt an sterben. Was heißt es von jetzt an? Nun, weil Jesus das Heil vollbracht hat auf Golgatha. Er war gestorben am Kreuz und er war auferstanden. Er war gen Himmel gefahren und man wusste, er ist jetzt oben in der Gegenwart Gottes und erwartet, dass seine Gemeinde zu ihm kommt. Sie wird einmal entrückt werden. Aber hier, wer stirbt, muss nicht mehr in das Totenreich, sondern er geht schon in die Gegenwart des Herrn. Wir sehen es zum Beispiel in der Offenbarung 9, wie die Märtyrer sterben. Sie sind vor dem Geist Gott, vor dem Thron Gottes. Und sie sagen, Herr, wann wirst du unseren Tod rächen? Und er sagt, warte noch eine Weile, ihr bekommt jetzt weiße Kleider. Es müssen noch mehr sterben, Märtyrer. Gott weiß, wie viel leiden sollen und sterben müssen um seinetwillen. Und dann wird es geschehen. Also sie sind schon gleich beim Herrn, wenn auch als Seelen. Aber dann kommt der auferstandene Leib dazu später, der verherrlichte Leib. Dann ist der Mensch wieder eine Vollkommenheit ohne Sünde. Und der ist glückselig, wer jetzt stirbt. Wer Angehörige hat, meine erste Frau Rita ist beim Herrn. Meine Mutter, mein Vater, die gläubig waren, hier zur Gemeinde gehörten, die sind beim Herrn. Und eure Angehörigen, die gläubig sind, gestorben sind, die sind beim Herrn. Da ist das Grab gar nicht mehr so wichtig. Manche pflegen das Grab, als würden sie wirklich einen Lebendigen pflegen. Natürlich muss man den Toten auch ehren, das ist schon wahr. Aber das Eigentliche nicht. Sie sind bei Jesus Christus. Und das ist ein Grund zum Danken. Und das macht uns so getrost und froh. Jesus ist da. Und nun ein weiteres. Glücklich sind die, die in dem Herrn sterben. Ihre Werke folgen ihnen nach. Das heißt, sie bekommen einmal Lohn für das, was sie hier für Jesus getan haben. Es ist also nicht vergeblich, was ich hier tue. Die kleinste Tat, die ich tue für Jesus. Nicht? Manche meinen, na ja, wer nun predigt und Billy Graham, nicht wahr, der so viel zu Jesus geführt hat, ja, der wird Lohn bekommen. Wie viel haben dafür gebetet? Wie viel haben dafür gespendet? Manch ein Mütterlein, das den letzten Groschen gegeben hat, geopfert hat, die bekommt Lohn dafür. Und deshalb auch dein Dienst, den du tust für Jesus, ob du betest oder ob du gibst oder ob du einen Menschen mitnimmst in den Gottesdienst und so weiter, es wird einmal belohnt werden. Und wenn sie dich verlachen, die Leute, wenn sie dich hänseln und dir Schaden tun, es wird einmal belohnt werden. Diese Verheißung haben wir hier also. Das war dieses. Jetzt in Kapitel 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Was sagt er? Siehe, ich komme bald. Tachi. Das heißt, ich komme schnell, in einem Augenblick oder wie gesagt, auch bald. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, ging ich zur Sonntagsschule und da stand in dem Raum auf der linken Seite, weiß ich nicht, auf der linken Seite vorne, siehe, ich komme bald. Das habe ich nie vergessen. Und als ich in meiner Heimat war, die jetzt polnisch ist, da war ein Pferdestall draus gemacht. Aber er stand dran, siehe, ich komme bald. Im Pferdestall. Natürlich auf Deutsch. Ja. Ich komme bald. Das ist etwas Mutmachendes. Aber es ist auch etwas was uns zu denken geben sollte. Kann ich dem Herrn Jesus so begegnen, wenn er jetzt käme? Oder müsste ich mich schämen, dass ich gar nicht so bereit bin? Wir sollten darüber nachdenken. Und der ist glücklich, der wacht und seine Kleider bewahrt. Da geht es nicht um Anzüge und um Kleider eigentlich. Es geht um die Lebensweise. Wie lebe ich? Lebe ich zur Ehre des Herrn? Oder beschmutze ich meine Kleider mit Gedanken, mit Worten und passe mich der Welt an? Und es gibt keinen Unterschied zwischen mir und dem Ungläubigen. Da soll ich wachsam sein, nicht damit wir nicht nackt sind und eben in Schande dem Herrn dann begegnen müssen. Ein weiteres, Offenbarung 19, Vers 7 bis 9. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurden ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinwerk aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Oder es sind die gerechten Taten, übersetzen einige. Die gerechten Taten. Einmal werde ich gerecht durch das Blut Jesu Christi. Das kommt von Gott her. Ich werde gerecht, weil ich vorher ungerecht in Sünde lebe. Aber da, wo ich nun gerecht bin, wo ich Gottes Kind bin, kann ich Werke tun, die zur Ehre Gottes sind. Und wir lesen das in 1. Korinther 3. Wir werden einmal vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. Und da werden wir Lohn bekommen. Mehr oder weniger, je nachdem. Ich kann Ihnen meinen Lohn nicht ausrechnen. Aber wenn wir treu sind, wird er uns belohnen. Das hat mit mehr Herrlichkeit zu tun. Es ist nicht gleichgültig, wie wir also unser Leben führen, auch unser Glaubensleben. Es ist keine Gleichmacherei, sondern Gott wird die hervorheben, die auch ihm treu gedient haben. Und deshalb wollen wir ihn ehren, denn es geht ja um seine Ehre ganz besonders. Und dann in dem nächsten, da heißt es hier, ja, dass wir also ganz treu sein sollen, das wird uns hier also gesagt. Und wir wissen, dass wir einmal bei ihm sein werden. Das ist das Eigentliche. Ich möchte hiermit aufhören, aber es sind 7 Verheißungen, 7 Seligpreisungen, Glückseligpreisungen, die uns also, wenn wir das Buch hier lesen, wirklich ermuntern können. Wollen wir es tun und uns daran halten, an sein Wort. Gott hat Verheißungen und solche Verheißungen gibt es eben nur in der Bibel. Und der empfängt sie auch, der treu danach lebt. Wollen wir beten. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du unser Herr bist. Wir danken dir, dass du uns glücklich gemacht hast, indem du uns errettet hast, aus Sünde und Schuld. Hilf denen, die diesen Schritt noch nicht gewagt haben, dass sie zu dir kommen. Uns aber, die wir dein sind, hilf, dass wir dein Wort noch mehr beachten und dich dadurch ehren und unser Verhalten so, unser Leben so gestalten, dass wir ein Zeugnis sind in dieser Welt. Und einmal werden wir bei dir sein und dürfen dich loben, dich preisen und dich anbeten in Vollkommenheit. Darauf freuen wir uns. Freuen wir uns sehr, Herr. Amen.